Bam, 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 herzlich willkommen zum REACH Podcast. Wake up and start up.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge From Science to Startup. Ich bin Anne aus dem REACH Scouting Team und spreche heute mit Nikolai Walter von Pixel Photonics. Das Startup ist eine Ausgründung aus dem Physikalischen Institut der WWU. Erfahrt im Podcast, warum die Detektion von kleinsten Lichtmengen interessant ist und wie Pixel Photonics die Zukunft der Verschlüsselungssysteme sicherer gestalten wollen. Herzlich willkommen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei uns heißt es heute mal wieder in der Geiststraße From Science to Startup. Und ich habe heute Nikolai Walter hier bei mir zu Gast vom Startup Pixel Photonics. Hi Nikolai, schön, dass du da bist.
Hi Anne, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gut. Schön, dass du gekommen bist und uns eure Gründungsidee und das Startup Pixel Photonics mal näher erklärst. Aber zuallererst frage ich auch immer alle Gäste natürlich, ob sie sich mal selber vorstellen wollen. Wer bist du und wo kommst du her?
Was hast du hier studiert? Klar, ich bin Nikolai Walter. Ich bin gebürtiger Berliner, aber in Süddeutschland in der Nähe von Karlsruhe aufgewachsen und bin dann zum Promovieren hier nach Münster gekommen. Ich habe Physik studiert am KIT in Karlsruhe, vorher einen kleinen Abstecher in die Elektrotechnik in München gemacht und jetzt hier am PI, also an der Physikalischen Fakultät, bei Professor Pernies promoviere ich.
Hast du deine Promotion angefangen und also in Karlsruhe hast du dann am Karlsruher Institute of Technology.
Genau.
Da hast du auch deinen Master dann gemacht?
Genau, Bachelor und dann den Master. Und Wolfram Pernies ist dann aus Karlsruhe quasi, hat die Professur hier in Münster bekommen und bei dem hatte ich schon meine Bachelorarbeit gemacht. Und das Thema fand ich halt super interessant und dann habe ich rumgeguckt, auch deutschlandweit nach PhD-Stellen halt und dann hatte ich mal mit ihm gesprochen und er meinte, er zieht nach Münster, wenn ich Lust habe, soll ich doch mal gucken. Dann war ich in Münster, habe gedacht, ach, ganz nettes Städtchen, kann man mal machen und so kam das dann zustande, dass ich hier gelandet bin.
Ach, das war mir gar nicht klar, dass der aus Karlsruhe gekommen ist und dass du quasi mitgezogen bist sozusagen.
Ja, ich habe tatsächlich erst hier angefangen, aber ja, darüber kommt die Verbindung sozusagen zustande.
Ja, super. Ach, schön. Aber dann hast du, was war dann genau das Thema, was er dann dich hat bearbeiten lassen?
Komplett integrierte Quantenschaltkreise. Das klingt jetzt wieder so abgehoben. Aber von der Idee ist es, dass man halt einen Chip hat, auf dem man Licht erzeugt. Dann macht man irgendwas mit dem Licht. Also man kann damit zum Beispiel Berechnungen oder sonstige Geschichten machen. Und am Ende hat man einen Detektor auf dem Chip auch. Und das heißt, man hat dieses komplette System auf einem so einer Art Computerchip integriert und es ist halt Grundlagenforschung, das heißt, man musste da viele Schritte entwickeln und mein Thema war da vor allem die Entwicklung der Quelle.
Okay. Und daraus ist dann auch im weiteren Sinne dann die Gründungsidee entstanden.
Genau.
Pixel Photonics.
Genau.
Also, kommen wir darauf mal zu sprechen.
Genau, Pixel Photonics. Ich habe ja gerade schon angesprochen, das Licht wird auf dem Chip erzeugt, dann wird irgendwas damit gemacht und am Ende wird es detektiert. Also das heißt, man guckt, eigentlich ist Licht da, man guckt, wann es ankommt und so. Und das ist eigentlich mehr oder weniger, was Pixel Photonics sich jetzt darauf spezialisiert ist, genau diesen Teil, also den Detektor am Ende, zu kommerzialisieren und einfach auch anderen Forschern und dem Allgemeinen, in anderen Bereichen zu etablieren, einfach die Technologie.
Okay. Aber was ist da genau das Geschäftsmodell? Also du sagtest da am Ende diesen Detektor quasi, aber erzähl doch mal einmal so wirklich ganz runtergebrochen, was ihr macht und was quasi die Menschheit davon hat.
Genau, also viele Anwendungen müssen Licht detektieren. Mhm. Das fängt zum Beispiel an hier in deinem Handy, was da liegt, da ist eine Kamera drin. Mhm. Im Endeffekt hat die einen Sensorchip und da fällt Licht drauf ein. Das wird kann elektronisch ausgelesen werden, dass hier ist jetzt Licht da gewesen sozusagen. Und wenn man das jetzt immer weiter kleiner wird, also dann gibt's die kleinste mögliche Lichtmenge. Das ist ein Lichtquant, deswegen auch Quantentechnologie. Mhm. Und also ein Photon ist das in der Fachsprache. Und das ist halt eine super geringe Menge an Licht eigentlich.
Okay.
Und es gibt gewisse Anwendungen, eben in der Quantentechnologie, aber zum Beispiel auch in der Mikroskopie oder auch in Light Detection and Ranging Anwendung, wo halt sehr wenig Licht zurückkommt und das will man halt immer noch detektieren. Und dafür braucht man dann einen super sensitiven Detektor und genau das sind diese Einzelphotonendetektoren. Okay. Die können dann wirklich ein einziges Lichtteilchen detektieren.
Okay, und warum möchte ich das? Also diese allerkleinsten Lichtteilchen noch detektieren?
Zum Beispiel im Bereich von Light Detection and Ranging kann man sich das vielleicht am leichtesten vorstellen. Man schießt da einen Laserstrahl irgendwo hin und guckt, was davon zurückkommt. Mhm. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn das Teil, was ich angucken möchte, sehr weit weg ist, dann habe ich die Möglichkeit, okay, erstmal schieße ich mit viel mehr Energie raus, damit ein großes Signal zurückkommt.
Okay, weil ich vielleicht davon die Entfernung dann messen möchte?
Genau, zum Beispiel, okay. Weil man gucken möchte, wo das halt ist im Raum.
Ja.
Und das Problem ist, man kann ja nur, also nicht mit beliebig viel Laserenergie durch die Gegend schießen. Mhm. So. Erstens, weil es gefährlich ist und zweitens, weil das halt dann sehr viel Energie verbraucht. Und das bedeutet, man kann aber auch natürlich auf der anderen Seite viel genauer detektieren. Und da kommen dann vielleicht nur noch eben einzelne Lichtteilchen zurück. Und wenn man die detektieren kann, dann kann man halt ein LIDAR-System nicht über 10 Meter oder vielleicht 100 Meter benutzen, sondern über hunderte Kilometer. Und das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall, den wir mit unserer Technologie dann auch ermöglichen werden.
Okay. Und kannst du jetzt in einfachen Worten dann nochmal die Innovation dahinter beschreiben? Also wenn vorher schon diese Messungen gemacht werden und diese Detektionen stattfinden, was macht euch besser im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern?
Genau, wir haben diverse technologisch bedingte Vorteile. Zum einen sind wir nicht nur eben einzelphotonsensitiv, sondern diese Detektortechnologie ist extrem schnell. Das heißt, man könnte zum Beispiel mit sehr vielen Lichtpulsen hintereinander arbeiten. Das, dann kann man einfach viel genauer Dinge bestimmen. Und mit dieser Technologie können wir sehr viele dieser Detektoren nebeneinander herstellen, was es dann ermöglicht, zum Beispiel viele Kanäle gleichzeitig zu verwenden, also an vielen Stellen gleichzeitig zu detektieren, was zum Beispiel in der Mikroskopie oder auch im Quantenschlüsselaustausch interessant ist. Genau, okay. Auf das wir uns jetzt auch erstmal konzentrieren werden.
Ah, okay, verstehe. Und das ist aber so quasi dann auch aus der Arbeitsgruppe, hattest du vorhin gesagt, von Herrn Professor Penis dann entstanden, der auch bei euch quasi als Mentor fungiert, glaube ich, ne?
Genau, aus der Arbeitsgruppe vom Professor Penis und vom Professor Schuck, die beide also grundlegend diese Technologie auch verwenden. Und das Team ist eigentlich, sind Doktoranden aus beiden Arbeitsgruppen und da ist so ein bisschen jetzt natürlich die Krux, dieses reine, bisher war es immer ein Laborexperiment mit einem schwierigen Aufbau, kompliziert, dann funktionieren die Sachen alle nicht und eigentlich braucht man immer einen Fachmann, um das zu benutzen. Und was wir jetzt machen wollen, ist ein sogenanntes Turnkey-System, also ein System, wo man einfach einen Schlüssel rumdreht und dann fängt es an zu messen und der Nutzer braucht im Endeffekt wenig oder gar keine Kenntnisse bestenfalls, was da jetzt genau passiert. Also da ist nämlich ein Kühlsystem drin und ein Vakuumsystem und die ganze Nanotechnologie, das will ja niemand, also nee. Das wollen wir niemandem zumuten und genau das ist auch, was wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben haben, das so weit zu vereinfachen, dass es dann tatsächlich auch in der Biologie, in der Mikroskopie zum Beispiel Anwendung finden kann.
Oh, das bedeutet aber dann sehr viel mehr Vorarbeit für euch, ne? Also das muss dann ja quasi richtig sitzen und richtig laufen, sag ich jetzt mal, bevor ihr das an den Mann oder die Frau bringt, ne?
Ja, genau. Ja. Aber wir haben das Glück jetzt sind wir mit Pilotkunden in Kontakt, die eben so an dieser Schnittstelle sitzen. Also das sind dann auch Forschungsgruppen zum Teil, die uns helfen werden, genau diese Kinderkrankheiten dann hoffentlich auszumerzen und das System so weit zu schleifen, dass es halt wirklich anwenderfreundlich auch ist.
Das ist ein sehr gutes Stichwort. Ich wollte nämlich jetzt auch direkt gerade mal fragen nach euren Kunden. Also wer sind eure Kunden? Also du hast gesagt Forschungsgruppen, aber auch die Wirtschaft oder Unternehmen. Wäre da so ein Anwendungsbereich?
Genau, also jetzt für den Anfang konzentrieren wir uns auf Forschungsgruppen und Forschung generell.
Also weil, Unis,
weil, andere gibt zum Beispiel Unis, ja. Genau, oder ja, wie sagt man, ja. Fraunhofer etc., ja, genau, solche Max Geschichten. Planck. Aber wir sehen natürlich auch den Anwendungsfall in der Wirtschaft, mhm. Und da ist zum insbesondere jetzt die aufkommende eben Quantentechnologien, wie zum Beispiel Quantum Key Distribution, also Quantenschlüsselaustausch oder Quantenverschlüsselung auch genannt, mhm. Ein interessantes Feld. Und da sehen wir, dass immer mehr Telekom-Provider mhm. anfangen, diese Technologie, die zur Absicherung der bisherigen Kommunikation verwendet wird, auch umzusetzen, beziehungsweise daran zu denken, diese Systeme aufzubauen. Und aha. Genau da sehen wir jetzt auch erstmal den ersten, sagen wir mal, industriellen Use Case, okay. Wo wir uns dann auch platzieren wollen.
Kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, wie das wäre, wenn so ein Telekommunikationsunternehmen jetzt eure Technologie kaufen würde? Oder was heißt kaufen? Also wenn die das anwenden würden, wie das mit der Verschlüsselung dann vonstatten ginge?
Genau, also das heißt Schlüsselaustausch, das bedeutet, man schickt einen Schlüssel von A nach B und kann dann gucken, ob jemand in der Mitte den Schlüssel abgegriffen hat, also gelauscht hat sozusagen. Und das bedeutet, dass so ein Telekommunikationsprovider einen Sender auf der einen Seite hat mhm. und einen Empfänger, und der Empfänger wieder hat unsere Detektoren drin, und der Schlüssel wird dann über einzelne Lichtteilchen ausgetauscht, weil die kann man halt nicht, man kann nicht ein Lichtteilchen in der Mitte durchschneiden. Nee. Das geht dann halt verloren. Ja. Und genau das ist auch die, also die Grundidee dieses sicheren Quantenschlüsselaustauschs, weil man am Ende mehr oder weniger zählen kann, wie viele Lichtteilchen sind denn angekommen, mhm. hat da jemand welche rausgezogen sozusagen.
Okay, aber ihr könnt nicht das dann verhindern, ihr könnt nur denen dann quasi ermöglichen, dass sie sagen können, hier stopp, da ist
genau, diesen Schlüssel, gewesen. Genau, diesen Schlüssel bitte nicht benutzen, das ist potenziell unsicher. Genau, das ist der Case. Und das wird noch viel mehr Sicherheit, das wird noch viel mehr Relevanz erlangen, weil unsere bisherige Absicherung von der Kommunikation basiert darauf, dass es halt Verschlüsselungsverfahren gibt, mhm. RSA zum Beispiel, die schwierig zu knacken sind mit heutigen Computern, mhm. aber Quantencomputer können diese Verschlüsselung relativ, also diese Probleme, die da zugrunde liegen, relativ leicht knacken. Und es bedeutet, dass eigentlich alle Sachen, die heute verschlüsselt sind und gespeichert sind irgendwo, höchstwahrscheinlich in Zukunft relativ einfach entschlüsselt werden können.
Ach, und damit potenziell unsicher sind.
Genau, und das ist für Daten jetzt, die sehr kurzlebig sind, vielleicht nicht so wichtig, aber es gibt ja durchaus Daten, die 100 Jahre geheim gehalten werden sollen, sozusagen. Und da muss man sich eigentlich schon heute Gedanken drüber machen, auch wenn man sagt, also ja, der Quantencomputer, jetzt soll er wieder in 5 Jahren sein, haha, vielleicht kommt er aber auch in 10. Aber irgendwann wird er kommen, und dann sollte man eigentlich schon jetzt anfangen,
vorbereitet sein, sozusagen.
Genau, Lösungen zu finden.
Ach, das ist ja super. Also habt ihr quasi heute eine Innovation für morgen geschaffen, die...
Genau. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen momentan das Problem, weil du sagtest, Industrieanwendung, das ist natürlich in den Kinderschuhen noch und der Aufbau von so einem Netz, also man bräuchte dann halt ein Netz mit vielen solchen Nodes, also vielen solchen Verteilerstationen. Das ist natürlich ein großes Investment, das ist ein bisschen eine andere Technologie, als sie jetzt momentan verwendet wird, und da tun sich natürlich große etablierte Unternehmen schwer.
Ja, genau, weil die einfach dieses Problem heute noch nicht haben. So,
genau,
ne?
Und weil es halt keine, also der Leidensdruck, nenne ich es jetzt mal, ist noch nicht so hoch.
Genau.
Und dann rechnet sich das für die noch nicht. Und das bedeutet, erste Anwendungen werden halt so die Absicherung von kritischer Infrastruktur sein. Mhm. Südkorea ist dann ein Beispiel, sind Vorreiter eigentlich in dieser Technologie und haben zum Beispiel Kraftwerkleitstände sind dadurch gesichert, zum Teil davon. Mhm. Und ja, in China gibt es da auch ein ziemlich großes Netzwerk, was Shanghai mit Peking verbindet.
Ach, krass, okay.
Und die sind da auch ziemlich vorne mit dabei.
Ach krass. Ja, guck mal, das bedeutet ja, dass wir Europäer ja auf jeden Fall nachziehen müssen. Ne? Und
genau.
Ich denke mir, dass das für euch ja dann auch ein sehr großes Verkaufsargument ist. Ne?
Absolut.
Man sagt hier, Leute, pass mal auf, diese Probleme werden kommen. Ihr seht das vielleicht heute noch nicht so richtig, aber ihr könnt euch besser jetzt schon mal bereit machen.
Genau, ja. Und ja. Das ist tatsächlich ein Fall. Und dass diese Probleme gesehen wird, werden, ist eigentlich klar. Also die EU sieht es, die Deutschland hat auch eine große Initiative auch jetzt gestartet, um solche Technologien zu entwickeln und bereitzustellen. Und da passt unsere Technologie eigentlich sehr gut hin. Und da wollen wir uns natürlich etablieren jetzt auch.
Sehr gut. Wer ist denn jetzt noch dabei bei dir im Team? Also du machst das ja nicht alleine.
Ja, Gott sei Dank nicht. wir sind tatsächlich wir sind 7 Gründer, davon 2 Professoren, eben Professor Pernice und Professor Schuck. Und das, ich nenne es jetzt mal aktives Team, die wirklich jetzt im Labor auch stehen. Das bin ich. Ich kümmere mich also als quasi Geschäftsführer um dass alles so zusammenläuft und so weiter. Dann Vladik Hartmann, der sich hauptsächlich um die Technik kümmert als CTO. Dann haben wir Fabian Beutel dabei, der ist so eine Art QKD, also Quantum Key Distribution Fachmann, also der promoviert auch auf diesem Thema.
Ah, okay.
Dann haben wir Martin Wolf noch dabei, der die supraleitende Technologie drumherum macht, auch promoviert auch auf diesem Thema. Und dann haben wir noch mit Christoph Seidenstücker Wirtschaftschemiker heißt das, glaube ich, dabei, der sich als quasi BWLer dann als CFO quasi um Financing und
Vertrieb und so kümmert.
Genau. Ah, gut, okay. Vertrieb kümmere ich mich auch drum, spielt sich das jetzt gerade so ein.
Genau. Du kannst das wahrscheinlich dann auch noch besser erklären als, ich meine, Christoph, der kennt sich ja auch sicher gut aus, aber als Wirtschaftschemiker ist er vielleicht in der Materie nicht so sehr drin, wie du jetzt dann. Ne?
Genau, und ich habe da halt den Blick noch aus der Technik kommend und versuche mich immer mehr in diesen, ich nenne es jetzt mal BWL-Perspektive so einzudenken.
Ja, das muss man ja auch, ne? Also gerade du als Naturwissenschaftler ist natürlich jetzt auch, liegt die Frage dann irgendwie auf der Hand, ne? Wie seid ihr, also was heißt liegt die Frage auf der Hand, aber wo du sagst, Stichwort in die BWL-Themen einzudenken, wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen zu gründen? Also aus eurer Forschung, habt ihr irgendwann im Labor mal gedacht, Mensch, da müssten wir doch mal?
Jein, also die Idee gibt es eigentlich schon relativ lang, vor allem weil man auf Konferenzen häufiger, wenn man über eben die Detektoren und so geredet hat, häufig angesprochen wurde, when can I buy that? Sowas
okay.
In die Richtung. Und das heißt, da war irgendwie schon immer so der Gedanke, ja, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema für sowas. Der finale Ausschlag war eigentlich, dass wir dass es ein Projekt dann gab, was eben diese Quantum Key Distribution forschungsseitig vorantreiben sollte. Und da hat der Projektträger gesagt, es wäre doch eigentlich interessant, soll man nicht ausgründen. Dann wurde es eher so, okay, jetzt ist irgendwie wirklich die Zeit dafür auch reif, jetzt gibt es auch Interesse daran.
Mhm.
Und dann hat sich das Team eigentlich relativ so schnell eingefunden und genau, dann war erstmal diese Idee fix, das aus diesem Projekt zu machen. Und dann haben wir uns tatsächlich entschieden, wenn schon, denn schon, und noch diesen Exist-Forschungstransfer-Projekt eingereicht.
Mhm.
Und das haben wir dann auch bekommen. Und
ja,
genau,
da müssen wir gleich nochmal einmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich wollte nochmal zu eurer Gründung nochmal fragen. Genau, du hast ja gesagt, das ist dann eben aus diesem Projekt entstanden. Und hattet ihr auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen dann am Anfang, dass ihr dann vielleicht irgendwie erst nicht richtig wusstet, was ihr tun sollt oder wie es dann weitergehen soll? Oder sonstige Schwierigkeiten?
Ja, also am Anfang, ich meine, dann hieß es, okay, schreib mal einen Businessplan. Das hatte ich natürlich noch nie gemacht.
Ja, genau.
Dann habe ich mir
ein
paar Bücher runtergeladen und angefangen, einen Businessplan zu schreiben.
Ja, okay.
So im Nachhinein hätte man das vielleicht einfacher haben können, aber hinterher ist man immer schlau. Ich habe viel gelernt. Von daher, da hätte man direkt quasi auch Kontakt zu irgendwie jemandem, der da ein bisschen Erfahrung hat oder das schon mal gelernt hat, brauchen können. Allerdings hatten wir damals dann direkt Kontakt schon mit dem Vorgänger vom Reach quasi, also Janita Tönnissen von der AFO. Und die hat uns eigentlich ganz gut da zur Seite gestanden.
Okay, das ist ja gut. Und wie seid ihr denn dann in Kontakt mit dem BWLer, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, also den brauchtet ihr ja dann auch im Team quasi.
Genau,
ne?
Ganz ursprünglich hatten wir in der, ich nenne es mal Vermessenheit der Physiker gedacht, wir brauchen das nicht, weil das kann man ja sich alles schnell anlernen und so weiter. Im Nachhinein bin ich Gott froh, dass wir das nicht so gemacht haben.
Ja.
Im Rahmen von dem Exist-Forschungstransfer wurden wir dann darauf hingewiesen, dass halt eine Stelle auf jeden Fall für einen jemanden mit BWL-Kenntnissen reserviert ist. Und dann hatten wir gesucht und im Prinzip hatten wir lustigerweise schon damals mit Christoph Kontakt, aber eben über sein anderes Startup, Refined Laser Systems. Und wir hatten dann diverse Professoren, die hier an der Uni und auch an der FH sind, angeschrieben, ob sie halt Leute kennen, die da Spaß dran hätten und die sie halt geeignet finden. Und dann hatten wir auch erst eine BWLerin von der FH, die hat dann aber leider, oder für sie schön, ein sehr gutes Jobangebot bekommen und ist dann halt noch vor dem Pitch fürs PTJ, also für den Projektträger vom Exist, abgesprungen. Und dann haben wir wieder Netzwerk aktiviert, rumgefragt, ob da jemanden kennen würde. Dann hatten wir einen anderen BWLer, der dann auch mit uns, also der dann mitgearbeitet hat und es war auch alles super. Und dann waren wir in Berlin, haben gepitcht, sind auch genommen worden und so weiter. Und der ist dann aber leider, der hat sich dann, also aus gesundheitlichen Gründen konnte er sich dann nicht mehr so einbringen, wie er das gerne wollte.
Okay.
Und dann standen wir wieder ohne BWLer da. Und dann haben wir nochmal mit Christoph Kontakt gehabt. Und dann meinte er so, ja, eigentlich, er hat jetzt Kapazität wieder dafür. Und so kam das.
So kam der mit an Bord.
Ja, genau. Und das ist, also du siehst, das ist also ich wurde auch schon häufiger von anderen Startups gefragt, wie man denn an BWLer kommt.
Ja.
Das war bei uns auch nicht so straightforward.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall ein Thema, ein heißes Thema. So.
Ja, das glaube ich wohl. Also das haben wir auch schon mal, hab ich auch schon von anderen naturwissenschaftlichen Gründern und Gründerinnen gehört, dass dieses ein Thema ist. Also auch fand ich gerade interessant, wie du sagtest, dass man erstmal denkt, ja, das können wir ja selber. Und im Prinzip ja doch ein bisschen auch dank dann des Exists und des PTJs dann darauf aufmerksam gemacht wird, dass man doch sein Team noch ein bisschen breiter aufstellen sollte, ne?
Ja, absolut. Also, und ich hätte es auch, also ich glaube, dass man tatsächlich sich die schnöden Fakten auch sehr gut anlesen kann.
Klar,
aber
mit Sicherheit.
Im Prinzip, was ich finde, was es halt wertvoll macht, ist, dass man nochmal so eine andere Perspektive auf die ganze Geschichte bekommt.
Auf jeden
und die
Fall.
Bringt, glaube ich, jemand Externes und vor allem jemand mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund eine ganz andere Perspektive ein, als es jetzt halt, also so ich würde es jetzt mal Laborblindheit nennen.
Ja, oder betriebsblind, ne?
Ja,
da habe ich auch gerade gedacht.
Genau, dass man da halt irgendwie nochmal sagt, so okay, gibt es denn am Ende jemanden, der dafür auch Geld bezahlen möchte und ist es nicht nur eine coole Lösung und
diese
ganzen Themen.
Ja, das kennt ja jeder so aus dem, wenn man an irgendwas ganz intensiv arbeitet, dass man da natürlich, was ja auch richtig ist, selber von seiner Idee und von seiner Arbeit überzeugt ist. Aber ob man dann wirklich dann jemanden, der dann vielleicht von außen drauf blickt, der vielleicht das nicht so auf Anhieb versteht und dem man es vielleicht auch mal einfach dann für in einfach erklären muss, Also weil er einfach aus einer anderen Fachrichtung kommt und das dann an den Mann, an die Frau, an die Kundschaft bringen kann. Das ist schon ganz gut. Aber genau das wollen wir ja hier auch beim Reach dann jetzt eben sein. Also dass wir hier eben diese Plattform haben und dass wir auch WirtschaftswissenschaftlerInnen, BWLerInnen mit anderen Gründerinnen und Gründern zusammenbringen können, dass die sich hier bei uns melden können mit einer Idee, ohne eine Idee, Leute, die sich einfach nur für die Gründungsthematik interessieren können und dass wir die dann miteinander matchen. Also das hätte euch vielleicht damals dann noch, ich meine, ihr seid ja dann gut zurecht jetzt gekommen mit Christoph und habt einen guten Co-Founder gefunden, aber vielleicht hätten wir euch dann da früher auch noch helfen können.
Genau, so. Absolut. Und das ist sicher gut, wenn es da ein Netzwerk gibt, um diese beiden Welten, nenne ich es jetzt mal, so miteinander zu verbinden.
Weil, sind ja schon irgendwie zwei Welten manchmal, ne?
Schon, ja.
Ja, ne? Also das kann ich auch auf jeden Fall sagen. Sehr gut. Also noch einmal ganz kurz den Forschungstransfer, da haben wir ja jetzt schon drüber gesprochen. Das läuft bei euch, den habt ihr seit wann beantragt und bewilligt bekommen?
Den hatten wir, also ich habe vorhin nachgeguckt, die erste E-Mail war, wo wir bei Frau Tönnissen damals noch deswegen nachgefragt haben, war im Frühjahr 2018. Mhm. Und dann haben wir, ich glaube im Jahr drauf oder sogar noch eins später, da gepitcht. Und der Start war, also wir sind jetzt gefördert dann bis nächsten Februar. Das heißt, der Start war letzten November, meine ich.
Ah, okay.
Und da hatten wir eigentlich aufgrund der Corona oder der sich abzeichnenden Corona-Pandemie das Ganze kostenneutral ein bisschen nach hinten geschoben.
Ah, okay.
Damit Lieferzeiten, also ich meine, wenn man 18 Monate halt Zeit hat und dann werden die Lieferzeiten um 6 Monate länger für eben so größere Geräte, die wir brauchen, dann ist es natürlich ein ziemlicher, ist eine ziemliche Belastung.
Auf jeden
und deswegen
Fall.
Haben wir das dann so entschieden.
Ah. So flexibel waren die dann?
Total, ja.
Ah,
die, ich meine, die sind ja alle, die sind dran interessiert, dass das auch was wird. Also bisher hat es immer super geklappt.
Ja. Ja, das ist ja gut. Ja klar, das ist auch das, was man immer so hört oder was ja auch nicht nur hört, also was einfach der Fall ist, wie du sagst. Also die sind ja, wenn sie jemanden fördern, sind die daran interessiert, dass es auch was wird und dass das Startup sich dann auch nachhaltig dann am Markt etablieren kann.
Mhm.
Insofern super,
genau,
dass sie das machen.
Also deswegen auch diese, als am Anfang diese Gängelung, dass man jetzt noch einen BWLer braucht. Im Endeffekt verstehe ich das von der Warte her, dass also die Chancen wahrscheinlich dann deutlich erhöht sind, dass dieses Startup auch wirklich durchkommt sozusagen.
Ja klar, was Erfolg hat. Aber ihr seid jetzt, hast du ja gesagt, mitten in der Förderung und nächstes Jahr ist es dann zu Ende. Also das heißt, an welcher Stelle steht ihr jetzt für euch und mit der Entwicklung eurer Technologie?
Genau, wir sind gerade schwer dabei, eben diesen MVP zu bekommen. Wir haben, wie gesagt, jetzt mehrere Anfragen von Pilotkunden, die wir Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann auch beliefern werden.
Mhm.
Wir bewerben uns ja gerade auf ein anderes Projekt. Das ist quasi auch mehr oder weniger, wie soll man sagen, es hat gute Chancen, nenne ich es jetzt mal.
Mhm.
Und das ist auch genau der Grund, warum wir jetzt quasi relativ schnell noch in eine weitere Seed-Finanzierung brauchen, also und suchen im Moment.
Mhm.
Und da sind wir eigentlich gerade dabei. Und das ist genau jetzt die letzten Wochen so das Hauptthema gewesen. Jetzt.
Okay, also das wäre das, was ihr braucht. Ihr braucht Anfolge, Nachfolgefinanzierung und Kunden. Würdet ihr auch euch nach Investoren und Investorinnen umschauen? Oder?
Genau, da sind wir im Moment auf der Suche für eine Seed-Runde, eine größere. Ich meine, da wir als Hochtechnologie-Startup sozusagen, da sind die Geldbeträge halt doch meistens ein bisschen anders, als es jetzt in anderen Bereichen vielleicht ist. Und das ist auch so, was uns ein bisschen, nicht Kopfzerbrechen bereitet, aber was es halt schwieriger macht, weil es halt einfach was ganz anderes ist, irgendwie 1 Million aufzutreiben statt 200.000. So. Und natürlich dann auch mit Hinblick, ich habe vorhin eben diese ganzen Wörter Quantentechnologie und so weiter genannt, da viele Investoren schreckt es auch ab. Andere sagen, sie sind Deep-Tech-Investoren, aber die wollen dann vielleicht nicht so viel. Also das ist halt ein Risiko, also es ist ein High-Risk-High-Gain-Spiel sozusagen. Sagen. Und da ist würde ich denken, oder was wir so gesehen haben, ist in Deutschland auch die VC-Bereitschaft, so hohes Risiko zu gehen, nicht so ausgeprägt, wie es vielleicht in den USA ist.
Ah, okay. Und auch vielleicht dann eben diese Tatsache, dass ihr Probleme angeht, die noch gar nicht so richtig existent sind.
Genau, und das ist eine Sache, wenn du halt irgendwie, ich meine, in den USA, man staunt immer die, keine Ahnung, Quantum oder so, die einen Quantencomputer bauen wollen, die extrem viel, ich weiß, Series D oder so sind die jetzt, keine Ahnung, und kriegen immer extrem hohe Bewertungen. Und das sind auch alles Sachen, die quasi in der Zukunft dann sind. Nur da ist halt diese Idee, dass man auch in diesem Long Game dann irgendwie da rein investiert, deutlich mehr verbreitet, als es vielleicht in Deutschland ist, wo häufig, also zumindest Gefühl das häufig so ein bisschen ist, ja, eigentlich wollen wir gerne, dass ihr die Bilanz eines mittelständischen Unternehmens aufweist und dann geben wir euch auch Geld.
Ach,
und das ist halt irgendwie so ein bisschen.
Ja, das ist irgendwie ein bisschen. Das ist ja quasi unmöglich, ne?
Ja, und also, ja. Okay. Also ich will jetzt nicht für alles sprechen, es gibt sicher auch Fälle. Wir sind da, wie gesagt, gerade in vielen Gesprächen, gucken uns sehr viel um. Mhm. Und genau, das ist so der nächste große Punkt jetzt.
Das heißt, ihr guckt euch auch im Ausland um?
Genau, ja. Also zum Beispiel in Frankreich gibt es auch eine VC-Szene, die scheinbar, was man so hört, ein bisschen auch risikoaffiner noch ist. In UK und wir sind jetzt beim Creative Destruction Lab, CDL, das ist so ein Accelerator-Programm für Quantentechnologien in Kanada. Und darüber gucken wir, dass wir jetzt noch vermehrt Kontakte auch über den großen Teich dann knüpfen.
Ja, super. Ja, gut, also anscheinend müsst ihr jetzt wirklich, oder was heißt anscheinend, ihr müsst jetzt so richtig umtriebig sein und auf euch aufmerksam machen. Ich meine, das macht ihr ja auch, ihr räumt ja hier auch einen Preis nach dem anderen ab. Also das erste Launchpad habt ihr ja hier auch gewonnen in Münster.
Genau, ja, das war sehr schön. Ja, da haben wir uns sehr drüber gefreut.
Ja, herzlichen Glückwunsch auch dafür nochmal.
Danke.
Aber ich glaube, das müsst ihr jetzt auch machen, ne? Also ordentlich die Werbetrommel, ist natürlich jetzt so ein bisschen leicht gesagt, aber euch auf euch aufmerksam machen.
Ja, und auch ein Bewusstsein schaffen, dass das halt auch ein wichtiges Feld ist eigentlich.
Ja, genau. Und dass Probleme sind, die da erst bald noch kommen.
Genau. Ja.
Nikolai, hast du jetzt so zum Abschluss noch irgendwas, was du anderen Gründerinnen und Gründern oder überhaupt WissenschaftlerInnen, die sich für die Thematik interessieren, vielleicht NaturwissenschaftlerInnen, die überlegen, machen wir jetzt unser Doktorarbeitsthema in ein Geschäftsmodell? Hast du da irgendwelche Tipps oder irgendwelche Worte, die du noch loswerden möchtest?
Also generell würde ich sagen, ja, also wenn man irgendwie eine Idee hat und sich vorstellen könnte, dass es interessant ist, dann würde ich stark daran appellieren, auch die Schritte zu gehen. Es ist sehr viel Arbeit, aber es macht sehr viel Spaß. Man sieht nochmal eine ganz andere Ecke in der Welt, nenne ich es mal so, eine ganz andere Perspektive, und das fand ich jetzt sehr bereichernd, und es ist total cool zu sehen, wie schnell dann irgendwie die ganzen Geschichten Fahrt aufnehmen und wie schnell man dann eigentlich, man so in positiver Hinsicht gehetzt ist eigentlich, das ist, finde ich, sehr, bereichernd auch.
Schön. Und wahrscheinlich auch irgendwie befriedigend, dass man dann doch so einen großen Mehrwert dann für die Gesellschaft am Ende schafft.
Genau, ich meine, das ist auch sowas, ja, dass dann halt nicht irgendwie so eine Technologie, die einem dann vielleicht ja doch auch über die PhD-Zeit so ein bisschen ans Herz gewachsen ist, dass es dann nicht so versandet. Das ist natürlich schön, wenn man da irgendwie dran denkt, dass dann das auch wirklich benutzt werden kann für irgendwas.
Genau, also dieser Wissenstransfer, ne? Wissens- und Technologietransfer von der Grundlagenforschung in die Anwendung.
Genau, ja. Und vielleicht da noch, es macht, glaube ich, da extrem viel Sinn, noch mehr, also was bei uns jetzt nie so richtig auf dem Schirm war bis zur Ausgründung, dass man halt auch dran denken könnte, nicht jetzt direkt zu publizieren viele Sachen, sondern halt auch mal dran zu denken, ob man sowas nicht lieber als Patent anmelden sollte. Weil das ist, glaube ich, sowas, was ganz generell häufig schiefläuft. Man hat dann immer nur so man will halt schnell irgendwie promovieren. Das heißt, man will schnell irgendwie da ein Paper raushauen und so. Aber eventuell wäre es viel besser, das einmal als Patent vorher anzumelden und erst dann, ich meine, man verliert natürlich ein bisschen Zeit, aber wenn man denkt, es gibt da eventuell Potenzial, dann verbaut man sich da nicht so einen Weg und ja, unter Umständen, selbst wenn jemand anderes dann was mit der Idee macht, kriegt man ja über das, wie heißt das, Erfindervergütungsgesetz noch ein bisschen daraus.
Okay. Ja, super, Nikolai. Ganz vielen Dank, dass du da warst und danke, dass du dich hier dem Interview gestellt hast und uns deine Idee und euer Startup präsentiert hast. Ich wünsche euch alles Gute und dass sich ihr da tut und ihr die Probleme der Zukunft quasi schon mal im Vorhinein löst. Danke, dass du da warst.